Reihe fortsetzen und ich werde sozusagen drei Teile haben aus Matthäus 14. Nun, ich weiß, mir ist es sehr bewusst, ich könnte über jede dieser drei Abschnitte eine ganze Predigt halten und dennoch versuche ich alle drei in eine einzige Predigt rein zu bekommen. Ich lese ab Vers 1 aus Matthäus 14. Als Herodes, der Herrscher über Galiläa, hörte, was man über Jesus redete, sagte er zu seinen Dienern: Das muss Johannes der Täufer sein. Er ist von den Toten auferstanden, deshalb kann er solche Wunder tun. Herodes hatte Jesus nämlich verhaftet und im Gefängnis in Ketten legen lassen. Denn der König hatte Herodes, die Frau seines eigenen Bruders Philippus, geheiratet. Und daraufhin hatte Johannes ihm vorgeworfen: Es ist nicht richtig, dass du die Frau deines Bruders geheiratet hast. Herodes hätte Johannes am liebsten umgebracht, aber er wagte es nicht, weil er sich vor dem Volk fürchtete, das in Johannes einen Propheten sah. Als nun Herodes Geburtstag feierte, tanzte die Tochter des Herodias vor den Gästen. Herodes war so begeistert, dass er mit einem Schwur versprach: Bittet mich um was du willst, ich will es dir geben. Von ihrer Mutter angestiftet bat sie den König: Dann lass mir sofort den Kopf Johannes der Täufer auf einem Teller herbringen. Der König war bestürzt, aber weil er sein Versprechen vor allen Gästen gegeben hatte, befahl er, Johannes im Gefängnis zu enthaupten. Man brachte den Kopf auf einen Teller, überreichte es ihm den Mädchen und die gab ihn ihre Mutter. Die Jünger des Johannes holten seinen Leichnam und bestatteten ihn. Dann berichteten sie ihm, sie Jesus, was geschehen war. Als Jesus dies hörte, fuhr er mit einem Boot in einer entlegenen Gegend. Er wollte alleine sein. Aber die Menschen merkten, wo er hingehen wollte, und folgte ihm in Scharen von überall her auf dem Landweg. Erster Abschnitt der Predigt: Johannes der Täufer wird ermordet. Welche Lektionen dürfen wir hiervon lernen? Ja, häufig merken wir, dass die Dinge nicht so sind, wie sie letztendlich gekommen sind. Wir merken, welche hinterlistige Spiele hier auch gespielt worden sind. Und wir merken aber auch, wie wichtig es ist, was wir sagen, was wir versprechen und auch wie die Menschen häufig das ausnutzen können. Die Mutter stiftet die Tochter an, die Tochter tanzt vor dem König. Der König ist blind vor Begeisterung oder was auch immer ihm in dem Moment so durch den Kopf ging. Und dann verspricht er etwas. Dann muss es einlösen. Johannes der Täufer sprach auch, sprach Worte der Wahrheit, sprach Worten, die ihm in Gefängnis gebracht hat. Viele Menschen haben sich echt den Kopf darüber zerbrochen, über diese Verse. Wann ist es weise, wann ist es klug, die Wahrheit laut zu sprechen und wann ist es weise, die Wahrheit nur zu denken? Martin Luther King Jr. hat sich auch den Kopf darüber zerbrochen und auch sein eigenes Leben dafür gegeben, die Wahrheit laut zu sagen. Auch für uns ist die Frage, wo sprechen wir aus das, was richtig und korrekt ist? Wo sprechen wir Ungerechtigkeit an? Und wo schweigen wir vielleicht? Fast immer ist es bequemer, einfacher zu schweigen. Aber es gibt Momente, wo wir tatsächlich reden müssen, mit allen Konsequenzen, die es mit sich bringt. Zum Glück leben wir in einem Land, in dem es eigentlich Meinungsfreiheit oder Freiheit gibt. Verschiedene andere Länder dieser Welt sieht es ganz anders aus. Und deshalb ist es wichtig, dass wir immer wieder auch an unsere Schwestern und Brüder denken in verfolgten Ländern. Diese Geschichte sollte nur die Einleitung sein für das, was als nächstes kommt. Ich lese noch einmal ab Vers 13. Als Jesus dies hörte, Johannes der Täufer, sein Cousin, getötet. Der Mann, von dem er sich taufen ließ. Der Mann, der der Vorbereiter, der Wegbereiter war für seinen eigenen Dienst. Da fuhr er Jesus in einem Boot in eine entlegene Gegend. Auch da ist die Frage von Trauerbewältigung. Wie bewältigen wir das, wenn etwas über uns hineinbricht, was für uns sehr, sehr schwer ist, manchmal zu verdauen? Suchen wir die Einsamkeit auf, die Stille? Das hat Jesus immer wieder getan, denn er wollte alleine sein. Er wollte alleine sein mit seinem Herrn. Aber wie das so häufig ist in diesem Leben, es ist immer schwierig, alleine zu sein. Wenn man Kinder hat, wenn man Ehepartner hat, wenn man Kollegen hat, wenn man sonstige Leute hat, die was von einem was wollen. Hier war es auch bei Jesus. Die Leute merkten, wo er hingehen wollte und folgte ihm in Scharen von überall her auf dem Landweg. Er mit dem Boot, sie auf dem Landweg. Vers 14. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken. Der einzige Ort, an dem Jesus praktisch alleine sein konnte zu dieser Zeit seines Dienstes, war mitten auf einem See. Sobald er wieder am Land kam, waren die Menschen in Massen da. Die waren so begeistert von Jesus und so erwartungsvoll, dass sie überall ihm herfolgten, ohne oft daran zu denken, welche Konsequenzen das hat. Und Jesus, obwohl er alleine sein wollte, obwohl er selbst das bewältigen musste, was gerade eben er hörte, hat er Mitleid mit diesen Menschen. Wann haben wir das letzte Mal mit Menschen um uns herum echtes Mitleid gehabt? Wo haben wir schon aus Wut oder aus Ärger etwas gesagt? Wo waren wir einfach nur genervt? Und wo hat sich das doch gewendet? Zu einem von Gott gegebenen Mitleid, wo wir die Menschen sehen können mit Gottes Augen, wie er sie sieht. Ich lese ab Vers 15 weiter. Gegen Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten: Es ist spät geworden. Schick die Leute weg, damit sie in die Dörfer gehen und dort etwas zu essen kaufen können. Hier gibt es doch nichts. Jesus antwortete aber: Das ist nicht notwendig. Gebt ihr ihnen zu essen. Wir haben nur 5 Brote und 2 Fische, wandten seine Jünger ein. Dann bringt sie her, sagte Jesus. Er forderte die Leute auf, sich ins Gras zu setzen. Er nahm die 5 Brote und die 2 Fischen, sah zu Himmel auf und dankte Gott. Dann teilte er das Brot, reichte es seinen Jüngern und die Jünger gaben es an die Menschenmenge weiter. Alle aßen sich satt. Als man anschließend die Reste sammelten, da waren es noch 12 volle Körbe. Etwa 5000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen. Außerdem noch viele Frauen und Kinder. Also wer schon mal Kinderstunde gemacht hat, diese Geschichte ist natürlich Pflichtprogramm. Nur hier Matthäus wird etwas am Abend in dem Sinne so erzählt. Schickt die Leute weg, Jesus. Wir können nicht die alle versorgen. Wir können nicht mehr die Leute heilen. Wir können nicht mehr die Leute das geben, was sie wirklich brauchen. Lass sie weggehen und sich selbst darum kümmern, um das Notwendiges im Leben. Hier gibt es nichts. Habt ihr euch schon mal gefühlt, als ob es nichts mehr zu geben wäre? Habt ihr schon Tage gehabt, in denen es einfach man ausgebrannt war, leer gelaufen ist und sagte, bloß kein weiterer Telefonanruf, bloß kein weiterer Klingel an der Tür, bloß nicht schon wieder ein Aufschrei unten im Wohnzimmer und dann man muss die Kinder auseinanderzehren. Ich will einfach nicht mehr. Kennen wir wahrscheinlich. So ähnlich ging es auch die Jünger von Jesus. Wir können nicht mehr, Herr. Lass uns die Leute nach Hause schicken. Feierabend, es reicht. Und dann sagt Jesus, nee. Ihr werdet jetzt diesen Menschen genug Essen geben. Also, habt ihr schon mal 5000 Leute gesehen? Also, geh mal in der Color Line Arena oder O2 Arena, wie es jetzt heißt. Ungefähr 5.000 bis 7.000 Leute passen da rein. Also, das sind eine Menschenmenge. Unglaublich viele Leute. Und hier steht es sogar, das waren nur die Männer. Die Frauen und Kinder kamen noch dazu. Rechne noch mal 7 oder 5 dazu von mir aus. Das ist unheimlich viele Menschen. Auf unserer Hochzeit haben wir 80 Leute gefuttert. Und das war schon, ja, wir haben die abgefuttert, ja. Das war schon für 2 Leute, die haben fast 30 Stunden Küche investiert, um alles denn da fertig vorzubereiten. Und jetzt sollten diesen 12 Jünger diese 5000 plus Leute zum Essen geben, mitten im Niemandsland. Wie geht das? Herr, wir haben nur. Haben wir es jemals das gesagt? Herr, ich habe nur. Und das Interessante ist, Gott sagt, gut, das reicht. Herr, ich habe nur 5 Minuten. Herr, ich habe nur 2 Euro. Herr, ich habe nur. Und wir denken, das ist eine Ausrede. Und Gott nimmt uns in dem Moment und sagt, wunderbar. Bring her, was du hast. Ich werde es multiplizieren. Ich werde es vervielfältigen. Ich, der Herr, nehme das, was du mir gibst. Und ich werde es genug machen für alle anderen. 5 Brote, 2 Fische. In diesem Fall hier. Wahrscheinlich von einem kleinen Junge aufgegabelt, der zumindest für sich gedacht hat, was mitzubringen. Jesus sagt, setzt euch hin. Dann nahm er das Brot, er nahm die Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott dafür. So oft schauen wir auf das, was wir nicht haben. So oft ist unser Glas nicht halb leer, sondern ganz leer. So oft ist alles Mangel. Aber gerade eben das ist, was Psalm 23 sagt. Ich werde euren Mangel ausfüllen. Wenn wir zum Himmel schauen und Gott das bisschen geben, was wir haben, und auch wenn es ein Witz ist für uns, für diese große Aufgabe, was wir für uns haben, dann wird er etwas daraus machen. Ein kleines bisschen ist dieses Gebäude für mich ein Beweis auch dafür. Wenn ich mit der anderen Gemeinde herumschaue, was sie mit 200 und 300 Leute kaum auf die Beine stellen und was wir ein paar Pieplichens hier auf die Beine gestellt haben, das ist schon ein Geschenk Gottes, dass wir das so hier jetzt haben. Jesus teilte aus das, was er hat. Zuerst an seinen Jüngern und danach an die Leute, die da waren. Einmal habe ich ein Theaterstück gesehen, wo das genau so gemacht wurde. Und du hast wirklich diese Überraschung auf die Gesichter. Stell mal vor, du hast so ein kleines, von mir aus eine kleine Tasche, in dem das Brot war und der Fisch war. Und du nimmst was raus und du gibst es jemandem und du weißt, du hast nur einen Fisch. Und du kommst zur nächsten Person und dann, naja, was mache ich nun? Ich greife da rein. Oh, da ist was drin. Und noch einmal und noch einmal. Und irgendwann fängt, ja, oh, das ist schön, ich darf austeilen. Ich darf weitergeben. Dieses Moment der, oh, ich werde mich entblößen. Jesus hat gesagt, tu es, aber es geht nicht, was mache ich? Ein Glaubensschritt. Gehorsam sein. Das ist, wozu Gott uns aufruft. Gott gibt in Fülle, wenn wir glauben, wenn wir vertrauen, wenn wir gehorchen. Anschließend haben die sogar die Reste eingesammelt. 12 Körbe, 12 Jünger. 5000 Menschen plus haben sich satt gegessen. Ist das nicht Wahnsinn? Das, was Gott mit so wenig machen kann, wenn wir ihm das zutrauen, wenn wir ihm darum bitten, wenn wir erleben, dass Gott unser Versorger ist. Gib uns heute unser tägliches Brot. Nicht genug für übermorgen, übernächstes Jahr. Gott wird uns hindurchtragen an diesen Tag. Was für ein wunderbares, geniales Geschichte hier. Ab Vers 22 geht es gleich weiter. Gleich danach befahl Jesus seinen Jüngern, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, um die Leute zu verabschieden. Dann ging er allein auf einen Berg zu beten. Er wollte allein im Boot sein, jetzt oben auf dem Berg wieder allein sein. Allein mit seinem Vater im Himmel. Allein mit dieser Gewissheit, sein Freund, sein Verwandter starb. Und es wurde Nacht. Das Boot war noch weit draußen auf dem See. Da brach ein schwerer Sturm los. Die Jünger konnten kaum noch steuern. In den frühen Morgenstunden kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn sahen, schrien sie vor Entsetzen, denn sie hielten ihn für ein Gespenst. Aber Jesus sprach sich sofort an: Habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus: Herr, wenn du es wirklich bist, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Kommt her, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Als Petrus aber die hohen Wellen sah, erschrak er. Und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Jesus streckte ihm die Hand entgegen, ergriff ihn und sagte: Hast du zu wenig Glauben, Petrus? Vertrau mir doch. Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen: Du bist wirklich der Sohn Gottes. Erfahrene Seeleute, Fischer, zumindest Petrus und ein paar andere, waren auf einem See, da wo sie auch früher mal auch gefischt haben. Die kannten sich aus und dennoch hatten sie hier mächtig Angst. Die könnten kaum noch steuern. Ein schwerer Sturm. Mensch, was passiert jetzt? Die haben die ganze Nacht gekämpft, vorwärts zu kommen. Und als die ersten Sonnenstrahlen kamen in den frühen Morgenstunden, sehen sie auf dem Wasser eine Gestalt auf den zulaufen. Tut mir leid, ich wäre auch ein bisschen panisch gewesen. Also das geht nicht. Wenn ich mitten auf einem See bin und jemand kommt mir entgegengelaufen, das hier oben mein Gehirn macht das nicht Sinn. Die Jünger haben auch gesagt: Oh, wir haben Geschichten gehört, das muss ein Gespenst sein. Wie ist das möglich? Aber Jesus, mitten in ihrer Krise, kommt. Wie oft waren wir schon mal in einer Krise? Wir wussten nicht ein oder aus. Und es war nicht so eine, kleine Krise. Was esse ich heute? Morgen kann ich woanders hingehen und da werde ich schon was zu essen bekommen. Ich meine eine lebensbedrohliche Krise, wo die Wellen über uns herschlagen und wir glauben wirklich, ertrinken zu müssen. Situationen, in denen wir schon vorher ein bisschen Ahnung davon haben und wussten, nee, das geht weit über meine Kräfte hinaus. Viele von uns haben solche Krisen schon gehabt. Und es ist erstaunlich, wie oft Jesus kommt mittendrin. Mittendrin hineinspaziert in unsere Krise. In unserem Herzen hinein. Und sagt: Mein Kind, hier bin ich. Wie oft habe ich von Bekehrungsgeschichten gehört, wo die Leute auf Drogen waren, irgendwie woanders in der Gülle gelandet sind und herauskam, weil Jesus ihnen erschienen ist. Wie oft haben wir erlebt, da wo wir nicht mehr könnten, dass Jesus spürbar uns nah war. Genau hier war das auch. Jesus kommt und sagt zuerst, habt keine Angst. Ich bin es doch. Fürchtet euch nicht. Wovor haben wir Angst? Wenn Gott für uns ist, wer mag gegen uns sein? Wenn Gott bei uns ist, was kann uns passieren? Weder Hohes noch Tiefes, weder Zukünftiges noch Gegenwärtiges, nach Dämonen oder Engeln, sonst irgendetwas, kann uns trennen von Gottes Liebe. Er ist bei uns. Ich bin es, sagt der Herr. Fürchte dich nicht. Nun Petrus, der übereifrige Petrus, er sagt, okay, der Sturm tobt immer noch. Wenn du es bist, Herr, dann sollst du mich befehlen, hier raufzukommen. Lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Wie er auf diese Idee gekommen ist, werde ich mein Leben lang mich das fragen. Also ich hätte gesagt, Jesus, komm schnell ins Boot, mach alles ruhig und lass uns nach Hause fahren. Also aber mitten im Sturm auf dem Wasser laufen zu können. Naja, Petrus ist doch ein anderer Schlag als ich. Und ich bin recht abenteuerfreundlich, freudig. Er sagt, ich will auch. Herr, das, was du tust, will ich auch. Ich will auch auf das Wasser laufen können. Und Jesus sagt, komm her. Haben wir jemals wirklich Gott gesagt, Herr, das, was du getan hast, möchte ich auch? Herr, ich lese in dein Wort, dass Menschen geheilt worden sind, wenn sie gebetet haben. Ich möchte das auch. Ich habe in dein Wort gelesen, in 1. Korinther 14, dass wir uns ausstrecken sollten nach dieser Gabe der Prophetie. Herr, ich möchte das auch. Ich habe gelesen, Herr, dass die Leute wirklich, nachdem jemand gepredigt hat, sich bekehrt haben. Herr, das möchte ich auch. Haben wir Gott wirklich das gesagt, dass wir es auch wollen? Oder geben wir uns zufrieden mit ein paar Krummeln, die vom Tisch runterfallen? Wie die nicht-jüdische Frau, die mit Jesus gebettelt hat. Gott möchte uns so viel mehr geben. Häufig haben wir nicht, weil wir nicht darum bitten. Petrus steigt aus dem Boot heraus, ging auf Jesus zu und dann tat er den entscheidenden Fehler. Genau wie Jesus in dem Moment zum Himmel empor geschaut hat, als er das Fisch und das Brot gesegnet hat und auf Gott geschaut hat, genauso auch hat Petrus zuerst auf Jesus geschaut. Aber dann wurde sein Blick abgelenkt von den Problemen, Sorgen, Wellen, Nöten. Und plötzlich geriet seine Welt absolut wieder durcheinander. Er fängt an zu sinken. Herr, hilf mir! Wie oft haben wir geschrien, Herr, hilf mir. Manchmal haben wir noch niemals Zeit, das zu formulieren. Mitten beim Autounfall, mitten bei einer Krise, mitten bei irgendwas anderes, was plötzlich geschieht. Herr! Aber Gott versteht uns. Und er streckt seine Hand aus nach uns. Petrus, der drohte uns unterzugehen, plötzlich schwebte er wieder übers Wasser. Hast du zu wenig Glauben, Petrus? Vertrau mir doch. Vertrau mir doch, sagt Gott. Ich wünsche uns mehr Vertrauen. Ein Gott, der Menschen, die krank sind, und für sie betet, dass sie heil werden. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir den Vertrauen haben von einem Gott, der 5000 speisen kann, mit nur ein paar Brote und ein paar Fische.
Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir diesen Glauben haben, dass ein Gott, der über Wasser geht, unser Gott ist.
Sie stiegen ins Boot, der Sturm legte sich und da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen: Du bist wirklich der Sohn Gottes. Parallelstelle, da steht es, dass Jesus den Wind und den Sturm geboten hat, still zu sein. Und plötzlich wurde es still.
So einen Gott haben wir. So einen Gott haben wir, der wirklich die Gewalten dieser Welt mit einem Wort zur Ruhe bringen kann. Der gleiche Gott, der gesagt hat: Ich spreche, es werde Licht. Und es war Licht. Ein Gott, der mit seinem Wort was schaffen kann und regeln kann. Und wenn wir die Offenbarung lesen, sogar zerstören kann. Wie wertvoll sind die Worte, die wir sagen dürfen. Wie viel Macht haben sie im Auftrag Gottes. Die Menschen im Boot, die Jünger, die vorher das gesehen haben mit Jesus, wie er die Menschen geheilt hat, Essen gegeben hat, fielen auf dem Gesicht und sagten: Du bist der Herr. Du bist der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Ist das auch unser Jesus? Haben wir diese Ehrfurcht vor ihm, wie auch diese Hingabe und Liebe und Begeisterung? Ich wünsche mir von ganzem Herzen neu, das so zu erleben. Ich wünsche uns so sehr, dass unser Bild von Jesus neu geprägt wird von dem, was in der Bibel steht. Und ich wünsche uns sehr, dass auch unsere Erwartungen, was Jesus durch uns tun kann, steigt. Denn Jesus gab seinen Jüngern das Brot. Die haben es ausgeteilt. Und Jesus beauftragt uns auch, sein Wort in uns aufzunehmen, aber auch weiterzugeben, sodass viele Menschen gesegnet werden durch uns.